Also so ein Globus hier, der zeigt erstmal, dass das ein blauer Planet ist. Man sieht die Kontinente, aber wenn man dreht, sieht man, wie viel Ozean. Wir haben 2/3 der Erde sind Meer. Das Meer ist unsere Heizung, das Meer gibt uns unglaublich viele Ressourcen, ist wichtig fürs Klima, ist wichtig für den Sauerstoff, den wir atmen. Also es ist ein Teil des Planeten, der bestimmt, dass wir Menschen überhaupt auf der Erde leben können. Die großen Probleme für die Meere sind, dass wir Menschen immer noch nicht gelernt haben, wie wir gesund und nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Wir stoßen viel zu viel CO2 aus. Das bedeutet, es wird wärmer, die Atmosphäre wird wärmer, das Meer wärmt sich auf. Dann verschieben sich die Klimaregionen auch im Meer. Die Organismen können nicht da leben, wo sie angepasst sind. Wir nehmen als Menschen viel zu viel Fisch aus dem Ozean und wir geben dafür zu viel Nährstoff, zu viel Müll ins Meer hinein. Und dadurch, dass die Menschheit eben so schnell wächst auf der Erde, werden die Probleme immer größer und wir haben noch keine guten Lösungen. Wie sollen die Meere wieder gesund werden? Wenn es um unsere Meeresforschung heute geht, dann gibt es eben eine Vielzahl von Aufgaben. Auf der einen Seite sind wir immer noch Entdecker. Wir fangen ja überhaupt erst an zu verstehen, wie vielfältig die Lebensräume im Meer sind oder wie viel Leben, was wir noch gar nicht kennen, im Meer in der Tiefsee vorkommt. Dann haben wir die Polarregionen, die uns Sorgen machen, weil hier verändern sich die Meere derzeit am schnellsten. Es wird in der Arktis besonders schnell viel wärmer als irgendwo sonst. Und das führt zu einer völligen Veränderung eben der Polarmeere, was auch wieder Konsequenzen für unser Klima und unser Leben hat. Wenn man in ein U-Boot einsteigt und abtauchen kann, dann ist das schon eines der Höhepunkte für ein Tiefseeforscherleben. Wenn man in dem U-Boot sitzt, das ist ja klein und eng, und dann so langsam abtaucht, ist es ja erstmal dunkel. Und dann, wenn man rausguckt, sieht man das Tiefseeleben schimmern und funkeln, weil viele der Tiefseetiere selbst Licht anmachen, um sich zu unterhalten, um sich zu finden oder um sich gegenseitig zu fressen. Und dann hat man so mehrere Kilometer Dunkelheit mit diesem funkelnden Leben und fühlt sich als Mensch auf der einen Seite fremd. Hier können wir nicht leben, man kann auch nicht aussteigen im U-Boot. Und auf der anderen Seite ist es einfach so fantastisch zu wissen, das ist ein Teil unserer Erde und hier gibt es noch so viel zu entdecken. Was mich als Kind schon immer so fasziniert hat, diese ganzen komischen kleinen Fische oder Tintenfische mit den merkwürdigen Namen, die die Wissenschaft ihnen gegeben hat, zum Beispiel den Schmarotzer Stumpfnasenaal. Das hört sich schon sehr gefährlich an und tatsächlich, wenn man weiß, wie dieser Aal lebt, dann erschaudert einen etwas. Der Aal, der frisst kranke und auch tote Tiere, der geht zum Beispiel in den Kopf von Fischen hinein, bohrt sich durch die Augen ins Gehirn und frisst dann da, um zu wachsen und sich zu vermehren. Das ist dann schon ein etwas gruseliges Lebewesen, was einen an Aliens erinnert. Wenn ich mit dem U-Boot oder einem Tiefseeroboter am Meeresboden ankomme, dann geht es darum, erstmal die Landschaft zu verstehen und zu kartieren. Wir sind ja überall Entdecker. Es sind noch nicht mal 0,01% des Meeresbodens erforscht, in dem Sinne, dass wir uns umgeschaut haben, dass wir gute Karten haben. Und das bedeutet, wir fangen an aufzunehmen, was ist hier eigentlich, was lebt hier, wie funktioniert es, wo kommt die Energie fürs Leben her, wie sind die Stoffwechselkreisläufe. Und dann nehmen wir Proben und bringen sie wieder mit nach oben, damit die Forscher an Bord und an Land damit arbeiten können. Viele Menschen fragen sich natürlich, was kann jeder Einzelne von uns tun, um die Meere zu schützen? Und das fängt oft im Kleinen an. Das eine ist natürlich immer über Ressourcen nachdenken, über Energie nachdenken, darüber nachdenken, wie viel CO2 stoße ich eigentlich durch mein Verhalten aus. Ein ganz großes Thema bleibt die Vermüllung. Wir alle können besser mit Kunststoffen umgehen, wir können Plastiktüten sparen, wir können uns überlegen, braucht es all diese Verpackungsmaterialien, die der Wind oft ins Meer trägt. Und im Meer werden sie gefressen von hungrigen Tieren. Und es ist ein trauriger Fakt, dass viele der Meerestiere, der Seevögel, an diesem Plastikmüll in ihren Mägen verändern. Das heißt auch, einfach mal sich umschauen, wenn man in Urlaub am Strand ist und Plastikfolien zu liegen sieht, man könnte sie aufnehmen und in den Müll stopfen, dann hat man schon etwas beigetragen, dass die Welt ein bisschen besser ist und die Meere auch. Bei diesem Exponat vom Alfred-Wegener-Institut kann man die Polarregionen und die Weltmeere entdecken. Fangen wir mal bei der Arktis an. Die steht jetzt hier im Zentrum. Hier ist Grönland, hier ist Norwegen. Und man kann jetzt hier noch ein Stück des Golfstroms erkennen. Die Wärme, die das Meer transportiert aus der Region Golf von Mexiko bis hoch in unsere Gefilde, was erklärt, warum wir überhaupt so ein angenehmes Klima in Nordeuropa haben und warum in Südnorwegen zum Beispiel sogar noch Wein angebaut werden kann. Wir können jetzt hier das Eis zuschalten und dann erkennen wir, was die Arktis wirklich ist, nämlich ein eisbedeckter Ozean. Und hier zeigt sich jetzt im Jahresgang die Zunahme, also das Wintereis und die Abnahme. Wenn es Sommer wird, dann schmilzt ein großer Teil der Eisfläche, aber bisher blieb immer ein Kern der Arktis eisbedeckt, was hier mit diesem blauen Rand eingezäunt ist. Und jetzt bemerken wir, dass von Jahr zu Jahr, seit ungefähr 2000, diese sommerliche Eisbedeckung immer weiter schrumpft und wir schon oft unter dem Mittel der Eisbedeckung waren. Diesen Winter, den Winter 2015 zu 2016, war die niedrigste winterliche Eisbedeckung, die wir jemals seit Beginn der Messungen auf der Erde hatten. Und jedes Jahr sprechen wir immer wieder von neuen Rekorden der Abnahme des Meereises in der Arktis, was uns schon besorgt, denn auch unsere Eismodelle sagen diese dramatische Abnahme nicht so sehr hervor, wie wir sie jetzt von Jahr zu Jahr per Satellit beobachten. Wir können jetzt auch mal die Antarktis dagegen anschauen, wenn wir den Globus drehen. Dann haben wir die hier die Antarktis. Erst nochmal ohne Eis sieht man den Unterschied zur Arktis. Es ist ein Kontinent, die Antarktis. Aber auch die Antarktis hat viel mehr Eis um sie herum. Die Antarktis selbst ist eisbedeckt. Hier sind riesige Gletschermassen. Die Antarktis enthält einen Großteil der Frischwassermengen der Erde. Und auch die sind am Schmelzen durch die zunehmende Erwärmung. Wenn wir das Eis wieder zuschalten, können wir auch hier sehen, wie extrem sich das Meereis im Jahresgang saisonal von Winter zu Sommer verändert. Und in der Antarktis haben wir ein anderes Phänomen. Hier gibt es einen Teil, der schneller schmilzt. Das ist der westliche Teil der Antarktis. Aber wir haben auch einen ganzen Teil der Antarktis, wo Eis zugenommen hat in den letzten Jahren, wo also der Klimawandel ganz anders wirkt als in der Arktis. Und das zu verstehen, zum Beispiel, wie die Polarregionen zusammenhängen, wie sie das Wetter im Südozean und im Nordozean verändern, das sind alles noch immer große Forschungsaufgaben.